Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so geh und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen gestellt sei. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört, so sei er für dich wie der Heide und der Zöllner. Amen, ich sage euch, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei unter euch auf der Erde einig sein werden über jede beliebige Sache, um die sie bitten, wird es ihnen so geschehen von meinem Vater in den Himmeln. Denn wo zwei oder drei auf meinen Namen hin versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, was soll ich jetzt zu dem Text da sagen? Also es gibt Sachen, die verstehe ich, und es gibt andere, oder die glaube ich zu verstehen, und es gibt andere, die verstehe ich nicht. Das eine, was mir irgendwie ja sehr bedenkenswert vorkommt, ist ein Gedanke, den wir aus der Lesung schon gehört haben, und den wir hier nochmal im Evangelium vorfinden: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so geh und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Also was dieses Wort sündigen da genau bedeutet, das wissen auch die Exegeten nicht. Im Zusammenleben gibt es immer wieder Reibungen. Und naja, über die meisten kann man ja irgendwie auch hinwegsehen oder so, aber es gibt eben auch Reibungen oder, wie es zu Beginn des Kapitels heißt, Ärgernisse, über die man als Betroffener nicht so einfach hinwegsehen kann, sondern die einen halt treffen. Und dann ist die Aufforderung die, wenn du getroffen, verletzt bist, dann geh hin zu dem, zu deinem Bruder oder deiner Schwester, die dich verletzt hat, und red mit ihm unter vier Augen. Stell ihn oder sie unter vier Augen zur Rede. Also sozusagen versuch, den Konflikt, den Vorfall zu klären. Und das wird nicht gesehen als jetzt aber gib's ihm mal, ja, und fahr mal kräftig gegen ihn auf, sondern das wird gesehen als ein Akt der Liebe. Also das kam ja auch aus der Lesung heraus, irgendwie bin ich mitverantwortlich für das, was mein Bruder, meine Schwester, mein Mitbürger irgendwie tut. Das ist ein Gedanke, der uns heute total fern liegt. Also da wird man sehr vorsichtig sein, sozusagen in die Privatsphäre des anderen hineinregieren zu wollen oder dem zu sagen, du lebst da irgendwie verkehrt oder so, der wird sich bedanken, ja. Also da sind wir ja froh, jeder, dass jeder nach seiner Fasson selig werden darf oder halt auch nicht. Weil, aber hier in, auch in Israel, im alten Israel, war das so. Moment, ich habe es vorhin gefunden. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Stammesgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. Also es, der Bibel ist es jedenfalls nicht egal, was mit dem Stammesgenossen, dem Gemeindemitglied rechts und links von mir geschieht. Es steht ganz klar im Gegensatz zu dem, was wir heute leben, wie auch immer. Eins muss man noch dazu sagen, dass diese matthäische Gemeinde, das war ja keine Volkskirche, sondern das war eine überschaubare Gruppe, man schätzt so um die 100 Leute. Also da kriegt man noch irgendwie, und natürlich als Gemeinde in einem heidnischen oder jüdischen Umfeld, da war schon auch der Zusammenhalt etwas größer. Denselben Gedanken finden wir nochmal in der Bergpredigt, in den Antithesen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, weil er einen geschnitten hat, weil er einen irgendwie verletzt hat, weil er schnippisch war oder wie auch immer, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Also worum es geht, ist Versöhnung. Auch im Evangelium. Da heißt es ja dann, wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er auf dich hört, wenn ihr euch aussprechen könnt, wenn ihr den Vorfall klären könnt, dann hast du nicht nur deinen Bruder gewonnen, sondern, so der Schluss, dann seid ihr einig geworden und in dieser Einigkeit der Herzen ist Jesus mitten unter euch. Das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich alle von uns kennen. Also da, wo es gelingt, sich wirklich auszusprechen, das, was einen bewegt, auch zu sagen, inklusive das, was man im Gespräch oder überhaupt mit dem anderen in der Beziehung schwierig findet. Wo einem gelingt, das zu sagen und der andere das aufnimmt und umgekehrt. Da entsteht eine sozusagen aus der Mitte zwischen den beiden, aus dem Zwischenraum, eine Präsenz, in der beide, die beide umgibt. Es ist dann alles gesagt, es ist nichts mehr zu sagen übrig. Und irgendwie kann man auf diese Präsenz lauschen, die größer ist als jeder von den beiden. Eine Stille, in der irgendwie alles da ist. Das würde ich als eine Erfahrung Christi deuten oder verstehen. Und darin vermittelt sich auch in dieser Aussprache, in der Versöhnung der beiden, vermittelt sich auch gleichzeitig Vergebung von Gott, wenn da Schuld im Spiel war. Also irgendwie geht es dem Text darum, dass die Gemeinde versöhnt miteinander lebt. Daran hat sie ein Interesse, gerade wenn das so eine nicht zu große Gruppe war, weil wenn da zwei im Streit miteinander liegen, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Gruppe. Und wegen dieser Kostbarkeit, die Gegenwart Christi zu erleben, die tröstet und ermutigt und für eine Gemeinde und für Christen etwas Kostbares ist. Das ist der erste Gedanke. Also das finde ich sehr bedenkenswert, weil es ziemlich herausfordernd ist auf der einen Seite, und in den Ordensgemeinschaften gab es dann oft, hat man das versucht zu institutionalisieren, auch bei uns als Correctio Fraterna oder als irgend so eine Art öffentlicher Buße, wo man dann bei uns kniend essen musste und so. Ich habe das persönlich nicht mehr erlebt. Das ist dermaßen aus, also das geht halt nicht zu institutionalisieren, weil es um ein Beziehungsgeschehen geht. Ja? Und wenn man das davon loslöst, dann ist es halt nur noch krumm und schräg. Und ja, mit der Beziehung hat es immer gehapert. Ja, das ist der eine Gedanke. Der zweite, der mir auch klar ist, es spielt ja dann das Hören eine ganz große Rolle, wenn der Bruder aber nicht auf dich hört. Also der macht zu. Das kann ja daran liegen, dass der entweder nichts hören will oder ich als sozusagen das Opfer dermaßen da auftrete, dass das einfach der Aussprache nicht dient. Also mit Vorwürfen und auf den Tisch haue und die Moralkeule schwinge oder wie auch immer. Das ist ja erstmal unklar, woran das liegt. Darum macht es Sinn, dass da zwei mitkommen, die mal gucken, wie da dieser Gesprächsversuch, wie das da läuft überhaupt, ja, und dann dem einen oder dem anderen auch ins Gewissen reden können und sagen, also pass mal auf, so geht es nicht. Wenn er aber wieder nicht hört, also da ist schon die Rollenverteilung, ist klar, das Opfer ist der, der hört, und der Sünder ist der, der nicht hört, dann sag es der Gemeinde. Das finde ich auch erstaunlich. Also Lutz, wenn wir uns streiten, da kämen wir doch im Leben nicht auf die Idee, zu deiner Pfarrerin zu laufen und zu sagen, hey, hey, wir streiten uns und der Dickerhof hört nicht oder der... Also.
Das wäre mein interessanter Versuch.
Das kann man eigentlich nur so verstehen, dass das Hören für die Gemeinde was absolut Grundlegendes ist. Das betrifft sozusagen die Gemeinde an der Wurzel. Und das ist auch so. Also wenn man in der Konkordanz nachguckt, welche bedeutet, dann wird man feststellen, dass Hören in der ganzen Bibel und auch im Neuen Testament höchste Bedeutung hat. Also um nochmal die Bergpredigt zu Wort kommen zu lassen, Herr, Herr sagen und da große Zeichen tun und Dämonen austreiben, das bringt gar nichts. Aber den Willen Gottes hören und tun, das ist es, worauf es ankommt. Die wahren Verwandten Jesu, also die, die ihm nahe sind, sind die, die den Willen Gottes hören und tun. Johannes Evangelium, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu hören und zu tun. Also es geht ums Hören. Man könnte sagen, was wir hier üben, ist Hören. Ja, wir nehmen das auf, dessen wir gewahr werden. Jetzt halt nicht mit den leiblichen Ohren, sondern mit dem inneren Empfindungsvermögen. Also hören ist, man könnte sogar sagen, die Demarkationslinie zwischen dem Christen und den anderen ist, dass der Christ hört auf das, was ihm das Leben bringt und es annimmt, und der andere, der wehrt es halt ab, weil er nach dem strebt, was ihm gefällt, und das, was ihm nicht gefällt, das vermeidet er. Also das ist vielleicht die zweite wichtige Botschaft. Es geht ums Hören. Hören, die Dinge an sich heranlassen. Ich weiß erst, was ich gehört habe, wenn ich sozusagen ihren Widerhall in mir wahrnehme und nicht es entweder auf Durchzug stelle oder schon gleich nichts an mich ranlasse. Womit ich aber mir richtig schwer tue, und nicht nur ich alleine, ist dieser Satz: Was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Also der Text oder auch dieser Satz im Zusammenhang mit dem vorher, so sei er für dich, ja, muss ich noch erklären. Wenn er aber nicht auf die Gemeinde hört, die wird da anscheinend auch aktiv, so sei er für dich wie der Heide und der Zöllner. Ja, das sind die, die halt nicht wirklich dazugehören. Die Zöllner sind unrein über ihre Arbeit, und die Heiden sowieso. Also die haben nicht zu Israel dazugehört. Und das würde heißen, dass der, der nicht hört, mit dem die Versöhnung nicht möglich ist. Ja, gut, was soll man da noch groß reden? Also es ist halt nicht möglich zu reden. Und jetzt ist es in der Auslegungsgeschichte immer auch auf die Exkommunikation gedeutet worden. Also ich meine, der nicht hört, schließt sich de facto aus der Gemeinde aus, wenn sozusagen deren Basis eben das Hören ist. Aber jetzt gibt es ja noch den Teil, dass die Gemeinde sagt, und du gehörst nicht mehr zu uns. Also das ist irgendwo ihr gutes Recht. Also wenn es um die Gemeinde herum noch sozusagen einen neutralen Staat gibt zumindest. Also wenn ich einen Kegelclub habe und einer weigert sich, die Kugel anzufassen und zu kegeln, da wird mir irgendwann sagen, also bist du dir sicher, dass du im richtigen Verein bist? Und wenn der sagt ja, dann wird man nach einiger Zeit sagen, also wir glauben, dass das nicht stimmt. Also das leuchtet einem schon ein. Aber muss das dann auch noch alles vom Himmel legitimiert werden? Also wenn ich da an die Geschichte der insbesondere der katholischen Kirche denke und die Scheiterhaufen, die da gebrannt haben, und das findet der Himmel alles in Ordnung? Also das ist mir unerträglich, das ist mir unerträglich. Oder welche Denkfehler macht man denn da? Man könnte ja auch sagen, das ist doch scheißegal, ob ich zu dieser Gemeinde gehöre oder ob ich zu der nicht gehöre. Denn gerichtet, ja, das ist die Frage, ja. Hängt denn, dann sind wir wieder an der Stelle, außer der Kirche kein Heil. Wer nicht zur Kirche gehört, ist sowieso schon in der Hölle. Also das glaubt ja auch keiner mehr. Oder das möchte ich auch gar nicht glauben. Es gibt ja nicht nur die organisierte Kirche. Die gibt es in vielfacher Ausfertigung. Es gibt ja auch die ganzen Buddhisten und Muslime und Atheisten und weiß der Himmel was, die sozusagen lauteren Herzens vor Gott leben, von dem sie nichts wissen. Und trotzdem vor ihrer inneren Instanz oder ihrem Gewissen entsprechen. Die haben in dem Sinn keine Gemeinde. Vielleicht haben sie ein, zwei Freunde, mit denen sie über die Sachen reden können, wo zwei, drei versammelt sind in Jesu Namen. Ob das ausdrücklich ist oder nicht, das ist ja auch nun mal sekundär. Also wenn ich das bedenke, dann könnte ich sagen, ist ja völlig egal, dann brauche ich, ob ich einen exkommuniziere oder nicht, das, damit schütze ich meine Gruppe, das ist ja legitim. Aber was soll denn da der Himmel? Oder ist es so, weil es eh wurscht ist, kann's auch der Himmel sanktionieren, aber was soll denn dann der Vers an der Stelle? Ich verstehe es nicht wirklich. Ich habe mir gedacht, vielleicht bezieht sich das Binden und Lösen beides auf die Versöhnung. Da, wo zwei sich versöhnen können, da geschieht Lösung und Bindung. Gelöst wird der Konflikt und gebunden werden die beiden Menschen in der Beziehung, die sich nämlich immer da, wo eine Aussprache gelingt, die Konfliktlösung gelingt, vertieft sich automatisch die Beziehung. Ist das gemeint? Ich weiß es nicht. Eins ist doch aber auf jeden Fall klar, Gott will das Heil des Menschen und das Heil des Sünders. Gott ist der, der Leben schenken will, jedem, der nur ein bisschen bereit ist, es zu nehmen. Versöhnung ist in der Vorhand, nicht. Ja. Also ich merke, das treibt mich wahnsinnig um. Es geht darum, dass die Liebe zur Geltung kommt und nicht das Recht haben mit unseren beschränkten Hirnen, die kaum bis drei denken können und schon gar nicht das, was Gott will. Soweit meine unfertigen Gedanken.